Sternengeschichten Folge 666, die Achse des Bösen. In dieser Folge geht es um die Achse des Bösen und damit ist nicht der Begriff gemeint, den der damalige US-Präsident George Bush im Jahr 2002 benutzt hat, um Länder wie Nordkorea, Iran und Irak zu beschreiben, die er beschuldigt hat, Terrorismus zu unterstützen. In dieser Folge geht es nicht um Politik, sondern um Kosmologie. Es geht um die Eigenschaften des gesamten Universums und um ein Phänomen, das zwar nicht wirklich böse ist, aber das man zumindest als Bedrohung für unser derzeitiges Verständnis des Universums betrachten kann. Um zu verstehen, was mit der Achse des Bösen gemeint ist, um welche Achse es geht und warum sie böse sein soll, müssen wir zuerst ein bisschen ausholen und bei der kosmischen Hintergrundstrahlung beginnen. Davon habe ich hier ja schon oft erzählt, aber weil es zentral ist für diese Geschichte, erzähle ich das Wichtigste nochmal. Es geht um das, was ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall passiert ist. Bis dahin war das junge Universum dicht mit Materie gefüllt, es gab aber noch keine Atome im heutigen Sinn, sondern nur Atomkerne. Die Elektronen, die normalerweise die Hülle der Atome bilden, die sind noch frei durch die Gegend gesaust. Es war noch zu heiß im Universum, als dass sich Atomkerne und Elektronen aneinander binden hätten können. Dadurch hat sich aber auch das Licht nicht ausbreiten können. Das Universum war ja auch voll mit jeder Menge Energie in Form von Lichtteilchen, die aber bei ihrem Weg ständig von den Elektronen aufgehalten worden sind. Das ganze Universum war damals ein bisschen wie ein drüber nebliger Tag, an dem man nichts sieht, nur halt sehr, sehr viel heißer als ein drüber nebliger Tag. Aber dann, 400.000 Jahre nach dem Urknall, war das Universum weit genug abgekühlt, die Elektronen haben sich an die Atomkerne gebunden und der Weg war frei für die Lichtteilchen, die sich jetzt in alle Richtungen ausgebreitet haben. Von jedem Punkt im Universum hat sich damals also Strahlung in jede Richtung aufgemacht. Bis heute hat sich das Universum dann natürlich immer weiter ausgedehnt und abgekühlt. Die Strahlung von damals, die ist aber immer noch unterwegs. Wir hier auf der Erde können heute den Teil davon beobachten, der gerade jetzt erst aus den fernen Ecken des Universums bei uns ankommt. Diese Strahlung, die kommt von jedem Punkt des Himmels zu uns und deswegen nennt man sie auch Hintergrundstrahlung. Wenn wir sie mit unseren Augen sehen könnten, dann würden wir sehen, dass der ganze Himmel ständig gleichmäßig schwach leuchtet. Aber unsere Augen können die Hintergrundstrahlung nicht wahrnehmen. Das handelt sich um langwellige Mikrowellenstrahlung, die wir nur mit speziellen Teleskopen beobachten können. Der zentrale Punkt, um den es hier geht, ist aber die Tatsache, dass die kosmische Hintergrundstrahlung mehr oder weniger gleichmäßig aussehen muss. Wenn wir den Himmel beobachten und die Intensität dieser Strahlung messen, dann sehen wir quasi, wie das Universum damals, kurz nach dem Urknall, ausgesehen hat. Und damals gab es keine Galaxien, keine Galaxienhaufen und so weiter. Es gab nichts außer Elektronen, Atomkernen und Energie. Und alles war gleich im Raum verteilt. Da war jetzt keine Hälfte des Universums, die leer war, weil sich alles in der anderen Hälfte gedrängt hat. Warum hätte es auch so sein sollen? Es gibt keinen Bereich des Universums, der sich irgendwie fundamental von allen anderen Orten unterscheidet. Die Bedingungen, die sind überall dieselben und es gibt keine besonderen Plätze im Kosmos. Das nennt man in der Wissenschaft das kopernikanische Prinzip und es ist eines der zentralen Elemente bei der Beschreibung unseres Universums. Und sicherheitshalber sage ich nochmal dazu, das gilt, wenn wir das Universum im großen Maßstab betrachten. Natürlich ist unsere Erde ein besonderer Platz, zumindest insofern, als sie sich deutlich und dramatisch zum Beispiel vom Mars unterscheidet oder der Venus oder dem leeren Weltraum. Unser Sonnensystem ist ein besonderer Platz, weil es sich von Sternen unterscheidet, die nicht vom Planeten umkreist werden und so weiter. Es geht jetzt aber nicht darum, sondern es geht um das große Ganze. Egal, wohin wir im Universum schauen, wir sehen Galaxien voller Sterne, die sich in Galaxienhaufen anordnen. Es sind immer andere Galaxien mit anderen Sternen, aber im Grunde ist es immer dasselbe. Eine Ecke des Universums schaut so aus wie jede andere Ecke des Universums. So ist es heute und so muss es auch damals gewesen sein, 400.000 Jahre nach dem Urknall. Es gab da keinen Bereich, in dem sich sehr viel mehr Lichtteilchen rumgetrieben haben als anderswo, und deswegen kann es auch heute keinen Bereich am Himmel geben, aus dem sehr viel mehr Hintergrundstrahlung zu uns kommt als von anderswo. Die Hintergrundstrahlung ist gleichmäßig, weil es im Universum keinen besonderen Ort gibt. Und nachdem ich das jetzt alles erklärt habe, müssen wir uns als nächstes mit den Variationen in der Hintergrundstrahlung beschäftigen. Ja, ich weiß, ich habe gerade gesagt, dass es sowas nicht geben sollte, aber auch hier geht's um die Details und nicht das große Bild. Im Großen und Ganzen erreicht uns aus jeder Richtung des Himmels Hintergrundstrahlung in derselben Menge mit derselben Intensität. Aber es gibt winzige Variationen, weil die Materie nach dem Urknall nicht absolut komplett gleichmäßig verteilt gewesen sein kann. Es muss Regionen mit ein klein bisschen mehr Materie gegeben haben und Regionen mit ein klein bisschen weniger. Die dichteren Bereiche, die haben im Laufe der Zeit eine größere Gravitationskraft ausgeübt und noch mehr Materie angezogen und so weiter, und so haben sich dann Strukturen wie Galaxien und Galaxienhaufen gebildet. Ansonsten wäre das Universum ja auch heute noch komplett gleichmäßig mit Teilchen angefüllt und es gäbe keine Sterne, keine Planeten und uns auch nicht. Es muss also kleinste Variationen in der Verteilung der ursprünglichen Materie gegeben haben, und die führen, aus Gründen, auf die ich im Detail jetzt nicht eingehen will, dazu, dass auch die Intensität der Hintergrundstrahlung leicht unterschiedlich ist. Man spricht in der Kosmologie von der Temperatur der Hintergrundstrahlung. Das bedeutet also, je nachdem, an welchem Punkt des Himmels wir blicken, ist es dort ein kleines bisschen wärmer oder kälter. Die Variationen in der Hintergrundstrahlung, die haben wir das erste Mal 1993 gemessen und seitdem immer genauer. Und ich wiederhole es nochmal, weil es wichtig ist. Diese Variationen widersprechen vorerst nicht dem kopernikanischen Prinzip. Wir können uns irgendeinen Bereich des Himmels raussuchen und werden dort warme und kalte Flecken sehen. Die sehen wir aber genauso, wenn wir uns irgendeinen anderen Bereich des Himmels anschauen. Insgesamt betrachtet gibt es keine Gegend am Himmel, die sich fundamental von irgendeiner anderen Gegend unterscheidet. Überall gibt es eine Mischung aus kalt und warm. So zumindest sollte es sein. Ob es auch wirklich so ist, muss man genau messen. Das hat man getan, und damit sind wir schon fast bei der Achse des Bösen angelangt. Wir müssen aber zuerst noch klären, wie man die Verteilung der warmen und kalten Flecken tatsächlich wissenschaftlich exakt fassen kann. Es reicht ja nicht einfach nur zu schauen, ob das Warm-Kalt-Muster halbwegs zufällig ausschaut. Man muss das irgendwie mathematisch quantifizieren, und das macht man mit etwas, das man Multipolentwicklung nennt. Im Detail ist es eine gar nicht so unkomplizierte Methode, das Prinzip ist aber einigermaßen leicht erklärt. In der mathematisch sehr vereinfachten Version läuft es so. Zuerst betrachtet man den Himmel als Gesamtheit und bestimmt die durchschnittliche Temperatur der Hintergrundstrahlung. Die liegt übrigens bei 2,725 Kelvin, falls es jemand wissen will, und in diesem sehr simplen Bild kann es natürlich keine Variation geben. Im nächsten Schritt teilen wir den Himmel in zwei Hälften und bestimmen die Durchschnittstemperatur für jede Hälfte davon. Dann teilen wir den Himmel in vier Viertel, berechnen wieder die durchschnittliche Temperatur für jedes Viertel, dann in acht Achtel und so weiter. Wenn man das mathematisch korrekt macht und nicht nur mit Hälften, Vierteln und Achteln, sondern bis zu sehr, sehr viel feineren Unterteilungen geht, dann kann man durch die Überlagerung all dieser Bilder am Ende die tatsächlich beobachtete Temperaturverteilung der Hintergrundstrahlung rekonstruieren. Man kann sich jetzt aber auch die einzelnen Zwischenschritte genauer anschauen und vor allem mathematisch analysieren. Das Bild, wo der Himmel einfach nur eine Durchschnittstemperatur hat und ansonsten keine Struktur, das nennt man Monopol, und das ist für unsere Geschichte nicht weiter interessant. Auch nicht der Dipol, also das Bild, wo der Himmel in zwei Hälften geteilt wird. Der Dipol der kosmischen Hintergrundstrahlung, der zeigt klar, dass eine Hälfte des Himmels kälter ist als der Durchschnitt und die andere wärmer. Und genau das ist auch zu erwarten, denn die Erde bewegt sich ja mitsamt Sonne und Milchstraße durch das Universum. Wir fliegen quasi einem Teil der Hintergrundstrahlung entgegen und entfernen uns vom anderen Teil, was dazu führt, dass wir eine Hälfte wärmer messen und die andere kälter. Das ist ein bisschen so wie der Fahrtwind beim Radfahren, der unser Gesicht abkühlt, den Hinterkopf aber nicht. Interessant wird die Sache beim Quadrupol, also dem Bild mit den vier Vierteln. Hier sollten wir jetzt die echten Variationen der Hintergrundstrahlung sehen, genauso beim Oktopol, also dem Bild mit den Achteln und so weiter. Und jetzt sind wir bei der Achse des Bösen angekommen. Bleiben wir dafür nochmal ein bisschen beim Quadrupol. Wir haben jetzt also den ganzen Himmel in vier Bereiche geteilt und die jeweilige Durchschnittstemperatur bestimmt. Wir haben also ein Muster aus kalten und warmen Bereichen und wir können uns überlegen, ob es eine Richtung gibt, in der das Muster besonders stark ausgeprägt ist. Das soll Folgendes bedeuten. Wir stellen uns das Universum jetzt als große Kugel vor und wir malen die Oberfläche der Kugel entsprechend der Temperatur der Hintergrundstrahlung in den Vierteln an. Ein warmes Viertel wird rot, ein kaltes blau und so weiter. Wie genau müssen wir diese Kugel jetzt drehen, dass das entstehende Muster möglichst symmetrisch aussieht? Wir können dann auch eine Ebene bestimmen, die die warmen von den kalten Bereichen trennt, also eine Ebene, die wir durch die Kugel schieben, und wir können schauen, in welche Richtung diese Ebene zeigt. Diese Richtung, das ist die Achse des Quadrupols und wir können genauso eine Achse des Oktopols bestimmen und so weiter. In Wahrheit ist das, wie gesagt, mathematisch alles ein bisschen komplizierter, aber fürs Erste reicht auch diese vereinfachte Erklärung. Wenn man diese Achsen des Quadrupols und des Oktopols bestimmt, dann zeigt sich ein überraschendes Bild. Erstens stimmen beide Achsen fast überein und zweitens ist die Ausrichtung dieser Achsen auch noch mehr oder weniger identisch mit der Ausrichtung der Ebene unseres Sonnensystems. Und überraschend ist eigentlich das falsche Wort für dieses Phänomen. Es kann eigentlich nicht sein, dass das so ist. Überlegen wir nochmal, was das bedeutet. Wir betrachten die Variationen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Es sollte, ausgehend vom kopernikanischen Prinzip, keine Bereiche des Universums geben, die irgendwie besonders sind. Es gibt also erstens keinen Grund, warum die Achse des Quadrupols irgendwas mit der Achse des Oktopols zu tun haben sollte, weil die Variationen gibt's zwar, aber die sollten kein großflächiges Muster zeigen. Und sehr viel wichtiger, die kosmische Hintergrundstrahlung, die wir heute beobachten, die ist vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden, nur ein paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall. Damals gab es noch keine Sterne, keine Galaxien, da gab es gar nichts. Und was es ganz besonders nicht gegeben hat, ist das Sonnensystem. Das ist erst vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Da war die kosmische Hintergrundstrahlung schon mehr als 9 Milliarden Jahre lang durch das Universum unterwegs. Wie um Himmels Willen soll die Ausrichtung unseres Sonnensystems irgendwas mit der Verteilung der Materie kurz nach dem Urknall zu tun haben? Und warum orientieren sich die Variationen der Hintergrundstrahlung gerade an unserem Sonnensystem? Wie die Planetenbahnen um einen Stern herum ausgerichtet sind, das ist ja reiner Zufall. Das hat mit den chaotischen Entstehungsprozessen von Planetensystemen zu tun. Warum soll sich die Hintergrundstrahlung und damit das gesamte Universum gerade an den Umlaufbahnen der Planeten eines einzigen Sterns orientieren, der noch dazu der Stern ist, den wir mit der Erde umkreisen? Klar, in so einem Fall liegt es nahe, dass da irgendein systematischer Beobachtungseffekt aufgetreten ist. So wie beim Dipol, wo wir eine warme und eine kalte Hälfte des Universums sehen, die genau in die Bewegungsrichtung der Erde orientiert sind. Da ist das weder Zufall noch überraschend, sondern hat einfach einen Effekt, den wir nur sehen, weil wir eben von der sich bewegenden Erde aus beobachten. Solche Effekte, die kann man dann auch leicht entsprechend korrigieren. Und beim Quadrupol und Oktopol hat man natürlich auch probiert, solche Effekte zu finden. Bis jetzt aber erfolglos. Dass das Universum nicht ganz so gleichförmig ist, wie es das kopernikanische Prinzip verlangt, das haben schon Daten der Hintergrundstrahlung nahegelegt, die man Anfang der 2000er Jahre gewonnen hat. Und das beschäftigt die Kosmologie durchaus heute noch. Aber als man dann auch noch herausgefunden hat, dass es anscheinend eine bevorzugte Richtung im Universum gibt, die noch dazu mit der Richtung übereinstimmt, die die Orientierung unseres Sonnensystems beschreibt, da war man verwirrt oder mehr als verwirrt. Die Astronomin Kate Lang und ihr Kollege Joao Maguayo vom Imperial College in London, die haben dieses Phänomen in einer wissenschaftlichen Arbeit aus dem Jahr 2005 deswegen scherzhaft als Axis of Evil, die Achse des Bösen, bezeichnet, weil die Existenz dieser Achse unsere Vorstellung der Kosmologie bedroht. Neuere Daten, die haben das Bild leider nicht klarer gemacht. Je nachdem, wie man jetzt die Beobachtungen mathematisch im Detail auswertet, sieht man den Effekt stärker oder weniger stark oder manchmal auch gar nicht. Vielleicht ist das alles wirklich nur ein hartnäckiger, seit Jahrzehnten unentdeckter Fehler in der Datenauswertung. Vielleicht hat das alles auch irgendwas mit einem lokalen Phänomen in unserer Ecke des Universums zu tun, das wir bis jetzt noch nicht verstanden haben? Oder aber das Universum ist wirklich anders, als wir es bisher gedacht haben, und es gibt tatsächlich Bereiche, die fundamental anders sind als andere. Die Frage nach der Natur der Achse des Bösen gehört zu den unbeantworteten Fragen der Kosmologie. Dass wir entgegen aller bisherigen Annahmen doch der Mittelpunkt des ganzen Universums sind, das bleibt aber weiterhin eher unwahrscheinlich.